Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Alles aus ihrer Umwelt, sie scannen und beobachten jede Tätigkeit, die wir zu Hause ausführen und wollen eigentlich nur überall mitmachen und später dann auch alles selbst machen. Maria Montessori spricht gerade in diesem Alter von 0 bis 3 Jahren von dem unbewusst absorbierenden Geist. Also man kann sich das irgendwie so vorstellen. Kinder sind da wie ein Schwamm, sie saugen alles aus ihrer Umgebung auf und
Hallihallo, das ist der Podcast Lieblingseltern. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn du uns heute zum ersten Mal zuhörst, mein Name ist Nina Liebig, ich bin Pädagogin und Psychologin und beschäftige mich beruflich mit den Entwicklungen in der frühen Kindheit und der Beratung und Begleitung von jungen Familien. In diesem Podcast erfährst du ganz viel über die Entwicklung deines Babys bis zum 3. Geburtstag. Du findest Impulse für eine gute Eltern-Kind-Beziehung und du erhältst immer wieder gute pädagogische Ideen, die euren Familienalltag vereinfachen können. Für die Folge heute habe ich wieder eine tolle Gästin, die eine ganz spezielle Richtung in der Pädagogik verfolgt. Hallo Johanna.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich, dass du zugesagt hast. Und auch ganz spontan und ganz gern. Und du hast gesagt, okay, ich springe jetzt mal aus meiner Komfortzone raus.
Es hat mich tatsächlich einiges an Überwindung gekostet. Das ist mein erster Podcast. Und ja, aber ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir und die Aufnahme und auf alles, was kommt.
Ja, guck mal, das freut uns noch umso mehr, dass wir Informationen, die in dir stecken, jetzt langsam rauslocken können und das für alle anderen auch hörbar machen können. Also, pass auf, ich kann jetzt bestimmt eine ganz lange Einleitung über dich halten. über dich persönlich und das, was du so beruflich machst. Am besten kannst du das aber sicherlich selbst. Also, verrat uns doch mal, wer bist du und was machst du beruflich?
Ja, ich stelle mich gerne kurz vor. Mein Grundberuf ist Volksschullehrerin, also Grundschullehrerin. Ich lebe in Österreich. Ich habe an der pädagogischen Hochschule studiert und schon während dem Studium auch die Ausbildung für die Montessori-Pädagogin gemacht. Bin damals durch meine Mama darauf aufmerksam geworden, die die Ausbildung schon vor einigen Jahren gemacht hat und die hat gesagt, Hanna, du musst das unbedingt machen. Und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Denn die Philosophie von Maria Montessori hat mich sofort angesprochen und auch irgendwie mein Leben verändert und war für mich persönlich eine große Bereicherung. Ich habe ganz viel Neues dadurch erfahren und gelernt und konnte das dann auch in meinem Unterricht umsetzen. Und dann später, als so langsam bei mir und bei meinem Mann der Kinderwunsch aufgekommen ist, habe ich dann auch die Ausbildung und den Lehrgang gemacht für Kinder von 0 bis 6 Jahren für Montessori. Und das hat meine Sicht auf Babys und Kleinkinder bestimmt am meisten geprägt, diese Ausbildung. Bei meinem ersten Sohn durfte ich dann auch PKIP kennenlernen als Mama. Es wurde mir von Freundinnen empfohlen. Und das hat mir total viel gebracht. Also der Austausch und ja, nochmal so der genaue Blick auf die Entwicklung von den Babys. Und dann habe ich mich nach der Geburt von meinem zweiten Sohn dazu entschlossen, auch die PKIP-Gruppenleiterinnen-Ausbildung zu machen. Und so irgendwie zeitgleich da mit Instagram gestartet, mit meinem Kanal. Und der ist dann irgendwie gewachsen und gewachsen. Wir haben nochmal Nachwuchs bekommen. Und ich freue mich im Moment sehr, meine Ideen auf Instagram zu teilen, zum Montessori-orientierten Alltag, dem Leben mit Kindern und ja, Spielangebote zu teilen und so andere Familien zu inspirieren. Und ja, so glaube ich, bin ich hier gelandet.
Aus unserer Perspektive oder aus unserer Sicht hatte das, also hat die Einladung tatsächlich auch einen besonderen Grund, weil wir nämlich glauben, dass dass alle Eltern mit jungen Kindern und Babys so die Situation kennen, in der die Kinder in einem Raum voller Spielzeug sich nicht damit beschäftigen oder wenn dann nicht sehr lange, sondern mehr die Aufmerksamkeit und die körperliche Nähe der Eltern suchen. Also das, was du eben angesprochen hast, so Spielzeug mit Kindern spielen, das ist in der Montessori-Pädagogik hat, glaube ich, einen anderen Stellenwert. Und wir sehen, dass die Kinder im zweiten Lebensjahr scheinbar unendlich viel Spielzeug haben und trotzdem fällt ihnen oft nicht ein, was sie damit anfangen können. Also statt sich damit zu beschäftigen und zu spielen und zu lernen, suchen die immer wieder die Eltern, die mitspielen sollen. Und das entspricht natürlich dem, was Kinder lernen, ne? Das heißt, Sozialkontakte sind natürlich unglaublich wichtig für unsere Kinder, das wissen wir. Und ich kriege mit, dass es für die Eltern und weiß das auch noch, als meine Kinder klein waren, dass das dann manchmal, wir das so empfinden, dass es unsere Aufgabe ist, die Freizeit unserer Kinder zu gestalten, dass wir sie quasi so unterhalten oder entertainen. Und ich höre von den Müttern, oft, dass sie dann dieses typische Bild, nicht? Irgendwie mittags noch im Morgenmantel und ungeduscht, weil das Kind nicht alleine spielen kann. Und ich bin jetzt wirklich, wirklich neugierig darauf, was die Montessori-Pädagogik da für Ideen hat, ob es da einen überhaupt vielleicht generell anderen Ansatz gibt und wie Eltern das zu Hause umsetzen können. Das war jetzt eine ganz lange Frage.
Ja, ich probiere es, ich probiere es. Also, das hat, glaube ich, ganz viel so mit der eigenen Haltung und der Sicht auf die Kinder zu tun. Ich glaube, wir unterschätzen unsere Kinder oft Und ja, in den ersten 6 Lebensjahren streben Kinder nach Unabhängigkeit. Ich finde auch diese Altersspanne so wahnsinnig faszinierend, weil sie kommen auf die Welt als komplett abhängige Säuglinge, die nichts können, und entwickeln sich dann zu einem Kind, Kleinkind, das schon nach einem Jahr selbstständig gehen kann, sprechen kann, sich mitteilen kann, essen kann und für sich selbst Sorge tragen möchte, auch oft mit einem ziemlich ausgeprägten eigenen Willen. Und ich glaube, wenn wir versuchen zu verstehen, dass Kinder nichts lieber wollen, als am Alltag der Familie teilzuhaben, ein Teil von ihrer Umwelt zu sein, dann hilft uns das. Sie sind gerade eben, du hast es erwähnt, so ab einem Jahr fängt es an. Sie kopieren alles aus ihrer Umwelt, sie scannen und beobachten jede Tätigkeit, die wir zu Hause ausführen, und wollen eigentlich nur überall mitmachen und später dann noch alles selbst machen. Maria Montessori spricht gerade in diesem Alter von 0 bis 3 Jahren von dem unbewusst absorbierenden Geist. Also man kann sich das irgendwie so vorstellen. Kinder sind da wie ein Schwamm. Sie saugen alles aus ihrer Umgebung auf und das völlig mühelos, wie es scheint. Also ohne bewusst sich Wissen aneignen zu wollen. Aber sie können eigentlich nicht anders als zu lernen in dieser Zeit. Und ja, sie haben da ein ganz ein großes Talent im Auslesen und Beobachten. Und man kann ihnen keine schönere oder größere Freude machen, als sie teilhaben zu lassen und ihnen auch diese Selbstständigkeit zu ermöglichen. Und dazu braucht es aus meiner Sicht eine gute vorbereitete Umgebung, die man oft schon mit kleinen Tricks herstellen kann, und eben diese Haltung, den Kindern auch diese Chancen zu geben, etwas auszuprobieren, mitzuhelfen, auch wenn es oft einfach viel länger dauert, zu Beginn oder auch mal im Chaos endet.
Du hast eben in unserem, als wir so ein kleines Vorgespräch noch hatten vor der Aufnahme, gesagt, das habe ich noch so im Ohr, dass in der Montessori-Pädagogik eigentlich gar kein, das Spielzeug eigentlich gar keine Rolle spielt. Und jetzt hast du eben gesagt, so ein unbewusst kopierender Geist, das finde ich ist auch ein total schönes, ein total schöner Satz. Was heißt das praktisch? Also wenn wir, also wenn Eltern die Idee haben, etwas anders machen zu wollen. Das heißt, wenn wir jetzt beobachten, okay, irgendwie ist mein Kind nicht so an Spielzeug interessiert. Wie würdest du dann mit diesem Wissen aus der Montessori-Pädagogik und deiner praktischen Erfahrung daran gehen? Was können diese Eltern tun?
Ja, genau, du hast es schon erwähnt. Montessori-Spielzeug gibt es eigentlich nicht. Also Montessori spricht von Materialien oder Angeboten und Aktivitäten. Und das ist, denke ich, wirklich eine große Herausforderung, da zu unterscheiden, auch vielleicht für Eltern, weil so wahnsinnig viel am Markt ist und ganz vieles wird unter dem Deckmantel Montessori verkauft und hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Ja, was kann man jetzt dem Kind zu Hause anbieten, wenn man mit einem Montessori-orientierten Zuhause starten möchte? Finde ich es am einfachsten, mal mit Aktivitäten zu beginnen. Montessori-Aktivitäten zielen darauf ab, dass Kinder was Neues lernen. Vielleicht sage ich einfach mal ein Beispiel. Man kann ein Tablett anbieten für ein Kind, ein kleines Holztablett mit Tragegriffen, auf dem 2 kleine Krüge stehen und einer davon ist mit Wasser gefüllt. Das ist so eine klassische Schüttübung nach Maria Montessori, in dem das Kind einfach mal den Umgang mit einem Wasserkrug trainieren kann und das Wasser von einem Krug in den anderen schüttet. Da möchte man einfach das Kind stärken in dieser Tätigkeit, damit es später mal am Familientisch sich auch selbstständig Wasser eingießen kann. Oder ein anderes Beispiel für ein Montessori-Material für Babys sind die Imbucare-Kästen. Da wird auch ganz gezielt eine Aktivität gefördert. Zum Beispiel soll eine Holzkugel in eine kleine runde Öffnung gedrückt werden. Und dieser Kasten dient dann genau dazu, diese eine Herausforderung zu meistern. Dabei unterscheidet er sich von anderen herkömmlichen Spielzeugen, bei denen oft ganz, ganz viele Sinne angesprochen werden oder Fertigkeiten. Man muss an einer Stelle ziehen, dann blinkt wieder was oder leuchtet was, macht Geräusche.
Magst du das noch mal genau beschreiben? Das heißt, wie, also das, wenn das, also vor dem ersten Geburtstag ist da so ein Holztablett, hast du gesagt. Und was ist das für ein Spielzeug mit der Kugel? Das ist ja so ein bisschen so auch so Raumwahrnehmung, dass die Kinder gucken können, okay, die Kugel verschwindet in dem Kasten. Was ist das für ein Kasten? Magst du den mal beschreiben?
Also das sind Ibukare-Kästen, nennt man das. Da gibt es verschiedene. Einer ist zum Beispiel, du hast einen Holzkasten und oben in dem Kasten ist ein Loch und unten eine Lade, eine Schublade zum Rausziehen, in die der Ball hineinfällt. Oder man kann sowas auch ganz einfach selber aus einem alten Karton basteln. Man schneidet oben ein Loch rein und auf einer Seite den Karton noch aus, wo das Kind dann reingreifen kann. Und das ist ja, auch schon in der Bauchlage gut möglich, dass man die Kinder einfach den Ball oder ja, einen Häkelball greifen, dann in das Loch oben reinwerfen und ihn unten wieder rausholen und so für die Augen-Hand-Koordination und einfach so diese Zusammenhänge von ich tue etwas, was passiert dann und über die Wiederholung ja, bei den Babys zu stärken.
Ja, jetzt höre ich so ein bisschen die Mütter so rufen und sagen, ah, genau so ein Spielzeug habe ich auch. So, das ist ja, also dass die Ibukare-Kästen heißen, das habe ich jetzt von dir gelernt, das wusste ich gar nicht. So Spielzeuge, wo verschiedene Formen in die richtige Öffnung gelegt werden, gibt es ja so auch als in jedem herkömmlichen Spielwarenladen. Wie würdest du das, wenn du das nach Montessori anbietest, anders machen? Also, was macht dieses Tablett so aus, von dem du eben schon gesprochen hast? Ich glaube, das spielt ja auch eine besondere Rolle, nicht?
Genau, also eigentlich ist es die Reduktion oder die Isolierung von einer Tätigkeit, auf die sich das Kind dabei konzentriert. Und wo vielleicht auch noch ein großer Unterschied liegt, dass man ganz genau auf die Materialauswahl achtet. Also, dass es wirklich hochwertige, natürliche Materialien sind. Es wird auch einen großen Wert auf Ästhetik gelegt und
Du sagst eben, dass das ästhetisch, dass das Ästhetische eine Rolle spielt. Was heißt das in praktisch? Das heißt, wenn du hast ja drei Kinder, hast du mir erzählt, nicht? So, wenn du deinen Kindern oder wenn du etwas anbietest oder zeigst, was für eine Rolle spielt da die Ästhetik? Kannst du das greifen?
ja, ganz klar, weniger ist mehr. Also so, viele haben zu Hause diese klassische Spielzeugkiste, in der dann die unterschiedlichsten Puzzle, Legematerialien, Bälle, alles irgendwie kreuz und quer herumkugelt. Und ich weiß nicht, ich glaube, kein Kind spricht das an. Also es möchte sich niemand die Mühe machen, wenn er Lust hat, ein Steckspiel zu bauen, zuerst mal alle Teile mühsam aus einer Kiste rauszukramen. Womöglich fehlt dann noch ein Puzzleteil oder ist was kaputt. Und ich denke mal, da ist so der Unterschied. Ich glaube, wahrscheinlich, man hat viele Dinge zu Hause, die einfach auf eine andere Art präsentiert, wieder viel attraktiver sind. Zum Beispiel kann man ein Puzzle anbieten, auf einem Tablett und die Puzzleteile schon daneben in einem kleinen Körbchen, so von dem Steckpuzzle. Ja, das hat einfach einen höheren Aufforderungscharakter für die Kinder.
Ich glaube, da ist ein ganz, also aus dem, was ich so naiv so darüber weiß, ist da, glaube ich, ein ganz großer Unterschied, dass es wirklich was von Präsentieren hat. So, ich biete dir das jetzt
Ja.
an und ich gebe dir nicht Bums den Kasten dahin, guck mal, sondern ich probiere das ein bisschen schön zu machen, dass du dir die einzelnen Teile, so fürs erste Lebensjahr bestimmt ganz spannend, aus Körben nimmst und das dann irgendwie
bespielst oder damit etwas kreativ gestaltest. So, ich glaube, das spielt eine große Rolle.
Ja, absolut, genau. Also ich zum Beispiel, unser jüngster Sohn ist jetzt 11 Monate alt und der hat ein offenes Regal bei uns im Wohnzimmer und auf dem befinden sich 4 bis 6 Aktivitäten zu seinem Alter passend. Ein Körbchen mit was zum Entdecken und 2 Tabletts und ein Ibukare-Kasten und das reicht völlig aus. Also ein offenes Regal macht es einfach möglich, die Dinge für die Kinder zu präsentieren. Sie sind dann auf ihrer Augenhöhe. Sie können selbst von den Kindern ausgewählt werden. Und wenn dann auch etwas auf einem Tablett, auf einem kleinen Holztablett angeboten wird, können sie hingehen, das Tablett einfach hochnehmen, zu einem kleinen Tischchen tragen, dann bespielen und anschließend wieder wegräumen. Und ich glaube, da liegt ganz, ganz viel Wert darin, über diese Struktur, diese Reduktion und Ordnung zu Hause für die Kinder, damit sie sich gut orientieren können. Und ja, diese äußere Ordnung führt zur Ruhe, zur Sicherheit und erlaubt es ihnen da, sich gut zurechtzufinden.
Okay, jetzt kriege ich langsam ein Bild. Also die Spielangebote in den meisten Familien, da hast du total recht, sind mit großer Wahrscheinlichkeit in Kisten oder vielleicht in Körben oder Schubladen verteilt. Und das, was du anders machst, ist es wirklich optisch schön. Also du räumst es dann, oder die Kinder, wenn sie ein bisschen älter sind, der 11 Monate alte, wird das vielleicht noch nicht so hinbekommen. Und die anderen räumen das dann wieder zurück, so. Oder machst du das am Ende des Tages, sodass es am nächsten Morgen wieder ganz spannend ist? Wie machst du das im Alltag, dass du versuchst, das Spielangebot, das Materialangebot ansprechend zu präsentieren?
Also wir haben offene Regale bei uns im Wohnzimmer, auf denen ausgewählte Materialien für die Kinder zu finden sind. Im Moment haben wir eine sehr hohe Altersspanne. Also unser Ältester fängt bald in die Schule an, unser Jüngster wird bald 1. Da ist gerade so ein bisschen die Herausforderung, Dinge anzubieten, mit denen alle möglichst etwas anfangen können. Und wir versuchen jeden Abend die Ordnung wiederherzustellen oder auch zwischendrin mal, damit es einfach attraktiv ist, und die Kinder sich so gut selbst, etwas auswählen können, spielen können. Und auch, ich glaube, es ist ganz wichtig für Kinder zu sehen, was es angeboten gibt. Also so diese offenen Regale, etwas in Körben zu präsentieren oder auf Tabletts. Ja, spricht sie einfach an und lädt sie ein und ist einfach dann attraktiv hergenommen zu werden, als zum Beispiel ein Puzzle in einem überfüllten Regal, wo dann die Hälfte rauskugelt, wenn ich die Schachtel rausziehe. Da verliert man dann schon schnell mal wieder die Lust.
Und ist es so, dass du entscheidest das? Das heißt, du denkst dir, okay, was könnte jetzt gut sein? Sprachst eben so von 4 bis 6 oder 4 bis 7 Angebote. Ist da irgend so eine Ideologie, so ein ideologischer Gedanke hinter? Oder wie reduzierst du? Nach welchen Kriterien reduzierst du? Kannst du das sagen?
Es ist so ein Gefühl, würde ich sagen. Meistens, wenn ich das Gefühl habe, es ist zu viel im Raum. Wenn man sich irgendwie vor lauter Spielzeug nicht mehr raussieht und sich denkt, oh, es kommt niemand mehr ins Spiel, die Dinge werden nur ausgeräumt, aber sind nicht wirklich damit bespielt, dann ist das für mich meistens so ein Zeichen als Mama, okay, wir brauchen eine Spielzeugrotation, wir müssen wieder reduzieren, und ja, uns wieder neu strukturieren.
Okay, das heißt, Rotation bedeutet, du nimmst einige weg für eine gewisse Zeit und holst dann neue oder die schon einige Zeit nicht mehr vor den Kindern lagen, holst wieder hervor.
Genau, in die Sichtbarkeit, ja.
Ja, ich glaube, dass das Das kennen, ich glaube, da schreien gerade alle Mütter, ja, genau. Und auch ich, wenn ich manchmal Hausbesuche mache, dann denke ich oft, oh mein Gott, oh mein Gott. Also ich mache das gar nicht so oft mehr, aber in manchen, also ich arbeite ja auch in einer Schlafberatung, in der Schreiberatung, wenn es da schon ältere Geschwisterkinder gibt. Puh, also das ist, also ein Spielplatz ist nichts dagegen, nicht? So wie manche Wohnzimmer aussehen und wirklich, wirklich, wirklich viel und also an Menge viel, an Farbe viel und genau. Und du gehst dann von vornherein anders damit um und probierst, nein, probierst nicht, sondern reduzierst, wenn nach deinem Gefühl, wenn du findest, okay, das ist too much, dann kommt was weg.
Einerseits über dieses Gefühl, boah, es ist alles zu viel, es kommt niemand mehr ins Spiel, und andererseits, indem ich die Kinder bewusst beobachte, und wenn ich wahrnehme, es ist gerade ein neues Interesse aufgetaucht, dann versuche ich, entsprechendes Angebot zu stellen, indem sie diesem Interesse nachgehen können. Maria Montessori spricht in dem Zusammenhang auch von sensiblen Phasen. Wenn plötzlich irgendwie auftaucht, Mama ist in meinem Namen ein A, dann merke ich so, okay, wow, jetzt geht's los. Der Fokus ist gerade auf Buchstaben, oder meinen jüngsten Sohn, der fasziniert sich gerade für alles, was mit Verschlüssen zu tun hat. Den habe ich letztes Mal beobachtet im Hochstuhl. Da hat er versucht, ständig wieder den Deckel auf sein Apfelmusgläschen zu schrauben. Und dann habe ich ihm ein Tablett angeboten in seinem Spielregal, wo er ein ausgewaschenes Gläschen dann vorgefunden hat, einfach mit dem passenden Deckel dazu. Und damit ist er im Moment super happy und ewig beschäftigt, diesen Deckel rauf und runter zu geben, um diesen Zusammenhang zu erkennen. Also ich kann da wirklich nur den Tipp geben, gut zu beobachten. Und ja, manche Themen kommen immer wieder oder dürfen auch länger bleiben am Regal. Zum Beispiel eben so ein Tablett mit verschiedenen Dosen, Gläschen, Gefäßen und Verschlüssen ist wirklich bei allen Kindern der Renner. Das habe ich schon in meinem PGIP-Kurs beobachtet und bei meinen eigenen Kindern. Das ist so einfach, diese Dinge auch zu sammeln und nicht wegzuwerfen, sondern da den Wert drinnen zu erkennen. Und das macht, glaube ich, viel aus.
Ja, und da wird es jetzt auch ganz, ganz praktisch. So, wenn der erste Geburtstag war, dann dann ist ja das, was so mit Gefäßen und Umfüllen und hier rein und da raus, das ist dann ja lange noch nicht zu Ende, so in der Kognitiv oder in der Entwicklung der Kinder. Was siehst du noch oder was hast du noch beobachtet bei anderen Kindern oder bei deinen Kindern? Wenn der erste Geburtstag vorüber ist, also was lässt sich beobachten? Was können Eltern vielleicht sehen, was die Kinder beschäftigt oder was sie gerade lernen wollen? Weißt du, was ich meine?
Ich überlege gerade so, ich würde es gerne teilen. Einerseits so diese vielleicht, wie kann ich die Umgebung gestalten, damit die Kinder gut mithelfen können und ihre Selbstwirksamkeit erfahren. Ich glaube nämlich, genau das ist es, was sie unbedingt wollen. Ich glaube, jede Mama kennt den Satz, selber machen, ich mache das, ich brauche keine Hilfe. Und so, ja, das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz von Maria Montessori. Das hilft mir, es selbst zu tun. Und da ist vor allem die Umgebung gemeint und gar nicht so sehr die Eltern oder die Personen, die mit den Kindern zu tun haben. Und da würde ich ansetzen als Mama. Also mit dem ersten Geburtstag, es ist gerade wieder bei uns einfach auch so total aktuell. Und ich liebe dieses Alter zwischen 1 und 2 Jahren, wo die Kinder einfach so gerne überall dabei sind. Du hast das, glaube ich, vorher schon erwähnt, dass Mamas oft das Gefühl haben, sie müssen, oder auch Papas, so ihre Kinder entertainen und immer noch mehr anbieten, noch mehr anbieten. Und wenn man da so die Haltung verändert und sich einfach, ja, den Alltag mit Baby, mit Kleinkind bestreitet, dann sind im Alltag so viele schöne Übungen versteckt. Man kocht zusammen mit einem Lernturm, räumt gemeinsam die Waschmaschine aus, verräumt wieder die Wäsche für die großen Brüder, zupft erste Kleidungsstücke vom Wäscheständer und ja, einfach so den Alltag gemeinsam zu bestreiten. Und das ist so eine ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich mir denke, das ist für Familien ganz, ganz wertvoll, für ihr
Ja.
Zuhause.
Ja, ich glaube auch, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir in, oder was ich zumindest in den Familien sehe. Da ist nämlich die Idee, um den Haushalt irgendwie machen zu können, muss sich das Kind vorher irgendwie beschäftigen.
Ja.
Also das Kind muss irgendwas tun, damit ich kochen, Wäsche machen, keine Ahnung, was es so zu tun gibt, putzen. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil nach dem ersten Geburtstag, die Idee, die Kinder zu integrieren, mitmachen zu lassen.
Ja, absolut. Ich sage auch immer, wenn mich jemand fragt, ein Geschenk für den ersten Geburtstag, dann ist mein Tipp immer ein kleiner Besen, ein kleiner Kübel und ein kleines Kehrblech. Also sie haben keine größere Freude als mit so kleinen Putzutensilien, die ihnen erlauben, einfach mitzumachen. Und also gerade so in diesem Alter haben sie einfach aus meiner Erfahrung nach nicht so viel Interesse an Spielzeug. Sie wollen einfach, ja, sich die Welt erobern und dabei sein.
Ja, guck mal, da quetsche ich dich jetzt noch mehr. Das finde ich ganz, ganz spannend. Also, genau, ein kleiner Besen, ein kleines Kehrblech. Was schlägst du noch vor? Was könnten Eltern haben oder den, jetzt könnte man natürlich auch ein Messer sind natürlich nicht ganz so ungefährlich, ne, weil wenn ich anfange, meinem Kind ein Brot zu schmieren, wollen die irgendwann das im zweiten Lebensjahr auch machen. Also, was gibt es da noch für Ideen, wie Eltern dieses Integrieren in den eigenen Alltag, den Kindern gefahrenfrei
Ja,
ermöglichen können?
also ich glaube, es liegt ganz viel darin, ihnen was zuzutrauen. Ja, gerade so im Thema Küche, es ist wirklich erstaunlich, wie früh Kinder schon mit einem Sparschäler umgehen können oder die erste Banane schneiden mit so Holz. Wiegemesser, so ähnlich schauen die aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle vor Augen haben. Aber da gibt
Du kannst es vielleicht, also ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst, aber vielleicht kannst du es mal kurz beschreiben. Das heißt, wir geben natürlich unseren Kindern im zweiten Lebensjahr noch kein scharfes Messer. So, oder?
ja, je nachdem, wie früh es schon, ja, ich meine, kein ganz scharfes Messer, aber mit Hilfe können sie wirklich schon auch viel bewerkstelligen. Ich glaube, so das Wichtigste ist, sie damit nie allein zu lassen. Und je früher man sie dabei integriert und ja, umso achtsamer, glaube ich, gehen sie mit den Dingen um. Also ich kenne das nicht von Kindern, dass die auf die Idee kommen, mit einem Messer plötzlich herumzuwerfen, wenn man, ja, die sind da sehr ernst bei ihrer Arbeit und nehmen diese Tätigkeit dann auch ganz, ganz ernst, und wachsen da richtig über sich hinaus. Aber was sind so, vielleicht so ein paar, ja, meine liebsten Hacks und Dinge für zu Hause teile ich gerne mit euch. Ja, um den Kindern zur Selbstständigkeit zu verhelfen. Ein großer Vorteil ist, wenn man das selbstständige Händewaschen ermöglicht. Da braucht es oft nur einen kleinen Tritthocker, ein Handtuch in Griffweite und dann gibt es auch so tolle automatische Seifenspender. Ich weiß nicht, wenn man die wie im Restaurant oder Hotel, wenn man die Hand hinhält, wo automatisch die Seife runterkommt. Finde ich genial für zu Hause. In der Küche ein Lernturm ist für mich wirklich ein Must-have ab einem Jahr, sobald die Kinder gut stehen können. So können sie einfach mitarbeiten und Ich koche jetzt auch schon mit unserem Mini zusammen. Ich schneide Karotten und er nimmt die Stücke dann und schmeißt sie in den Topf hinein, zum Beispiel. Also so erste Tätigkeiten, wo sie dabei sind. Also ganz wichtig ist auch die Mithilfe in der Küche zu ermöglichen und das geht prima über einen Lernturm. Dann sind die Kinder mit oben dabei, aber trotzdem in einem geschützten Bereich und können kleine Tätigkeiten übernehmen, wie zum Beispiel Karottenstücke in die Schüssel hineingeben und ein kleines Brettchen und erste geeignete Schneidwerkzeuge. Dann können sie schon sehr, sehr früh auch mithelfen in der Küche und sind sinnvoll mit beschäftigt.
Schneidwerkzeuge, da habe ich dich, glaube ich, eben unterbrochen. Da warst du gerade dabei zu erklären, was das ist. Das ist so ein kleiner Spatel, so wenn die, also jetzt früh noch im zweiten Lebensjahr. Im Prinzip kann man ja, kann man, also was nutzt du da, um Kindern die Möglichkeit zu geben, Dinge zu zerschneiden?
Also ich denke, so mit 18 Monaten können Sie auf alle Fälle schon mit so einem Holz, das schaut eigentlich aus wie ein Wiegemesser zum Kräuterschneiden, aber ist aus Holz und hat oben noch so einen kleinen Griff. Das können die Kinder wirklich zum Beispiel eine Banane schneiden, das eignet sich am besten für erste Schneidübungen, die ist weich oder eine Avocado, da klappt das super.
Und ganz praktisch stelle ich mir jetzt vor, wenn du jetzt hier in der Küche so bist, dann bist du mit, du kochst, das Kind steht im Lernturm. Der hat sich ja, glaube ich, auch wirklich ja, schon wirklich fast in jede Familie eingefunden. Ich glaube, das ist ein recht weit verbreitetes Utensil. Kommt das eigentlich ursprünglich aus der Montessori-Pädagogik? Ich weiß es gar nicht. Ist das
Da bin
etwas?
ich leider auch überfragt.
Ja, dieser Lernturm.
Aber
Naja.
ja, darf finde ich auch in keinem Haushalt fehlen.
Finden wir noch raus, wer den erfunden hat.
Ja, unbedingt.
Genau. Also in praktisch, du stehst und kochst und dein kleines Kind im zweiten Lebensjahr, 18 Monate, steht dabei und schneidet auch irgendwas, während du das kommentierst und sagst, ah, guck mal, danke, und jetzt brauche ich das, jetzt tue ich das in den Topf und jetzt kannst du das schneiden. So, das sehe ich richtig so, ja? Das heißt, der ist einfach
Ja,
dabei.
genau. Es braucht oft gar nicht so viel Sprache. Ja, jeder konzentriert sich dann so auf seine Arbeit und das ist ja wie selbstverständlich. Und ich kann wirklich nur sagen oder aus meiner Erfahrung, es macht sich so bezahlt, die von Anfang an mithelfen zu lassen, weil meine großen Kinder, die sind jetzt 4 und fast 6 Jahre alt, ja, machen jetzt schon ständig die Knödel oder schneiden das Gemüse. Da bin ich schon fast arbeitslos.
Ja, ich habe ja gesagt, ich quetsche dich gerade aus und mache jetzt direkt mal weiter. Bei anderen Dingen, die Mütter so machen möchten am Tag, zum Beispiel mal im Badezimmer sein. Was machst du, wenn, also wie beschäftigst du dein kleines Kind? Oder was bietest du an? Genau, beschäftigt wollen wir ja genau nicht. Was bietest du deinem kleinen Kind an, damit du einfach mal eine Zeit im Badezimmer sein darfst? Was passiert da? Nimmst du den mit? Macht der da auch was? Wie sieht das bei euch aus?
Ja, also aktuell ist er immer dabei. Und ja, gerade im Badezimmer, wenn ich mal ja länger brauche.
Wenn du zur Toilette möchtest, ja, oder wenn du dir mal die Haare oder duschen, duschen, das höre ich ja von allen Müttern, dass das ein Riesenthema ist.
Ja, das ist wirklich ein Thema. Also ich habe so zwei Ansätze. Entweder man nimmt in Kauf, dass das Kind dann auch nass ist und stellt ihm einfach eine Schüssel mit Wasser vor die Dusche und einem kleinen Becher. Ja, oder im Moment, ja, ist gerade schwierig mit unserem 11 Monate-altigen Baby. Ja, das stimmt. Duschen ist tatsächlich
Ja.
schwierig.
Ja, tatsächlich. Ja. Okay, das räumst du ein. Wunder, das wird viele Mütter sehr, sehr freuen. Das heißt, klar, mit Wasser spielen die alle super gerne. Naja, dann setze ich es da halt nur im Buddy hin und nehme halt in Kauf tatsächlich, wie du sagst, dass ich das Kind erst im Anschluss anziehe. So.
Genau, meistens mache ich es so, ja, tatsächlich. Oder auch einfach einen kleinen Schwamm in die Hand geben, einen nassen, und dann werden schon mal die
Ach,
Fliesen
das ist auch eine
geputzt.
gute Idee. Ja, das ist auch eine gute
Ja.
Idee.
Also gerade so eben beim Putzen zusammen, das funktioniert wirklich prima. Einfach auch einen kleinen Besen, einen kleinen Schwamm. Man kommt ja da oft nicht drauf, aber man kann einfach einen normalen Erwachsenen-Schwamm in der Mitte auseinanderschneiden mit einer Schere oder das Küchentuch zerteilen, und schon ist es wunderbar geeignet für die kleinen
Ja.
Kinderhände. Und ja, es sind wirklich diese Kleinigkeiten. Ein kleiner Besen an einer Hakenleiste mit einem Schaufel und einem Kübel. Und fein ist, wenn man es platztechnisch schafft, das auch an einem Ort zu haben, dass die Kinder auch dann selbstständig die Dinge holen können, wenn sie was brauchen, wenn sie was verschütten, dass sie da einen kleinen Lappen vorfinden, oder ja, wenn es nach dem Essen ums Zusammenkehren geht, dass sie dann wissen, okay, ich gehe zu meiner Hakenleiste oder meinem kleinen Ständer, hole mir den Besen und das Kehrblech und kann einfach auch da wieder dafür Sorge tragen, sauber zu machen. Und was ich vielleicht in dem Zusammenhang gerne allen Mamas sagen möchte und Papas: Das funktioniert natürlich auch mal besser und mal schlechter. Also es ist nie der Anspruch, dass die Kinder immer alles selbstständig wegräumen müssen, oder ja, das Zuhause ist auch kein Montessori-Kinderhaus und muss nicht perfekt eingerichtet sein. Ich glaube, es ist viel wichtiger, die Prinzipien von Maria Montessori zu Hause anzuwenden, sie mit einzubinden, wenn sie ein Interesse zeigen, das Interesse auch wirklich aufgreifen und sie dahingehend unterstützen, Neues zu lernen und unstrukturierte Spielmaterialien anzubieten für das freie Spiel und ja, kreative Dinge mit ihnen zu machen. Also ich glaube, da darf man sich wirklich da, man braucht jetzt nicht den übergroßen Anspruch haben, jetzt die Wohnung von oben bis unten umzukrempeln oder alles herkömmliche Spielzeug wegzuräumen. Ja, ich glaube, es liegt viel mehr in diesen kleinen Dingen. Da liegt ganz, ganz viel Wert drinnen.
Ja, und auch vielleicht mit, das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast, mit der Idee, die so eine andere Haltung tatsächlich zu entwickeln. Das heißt, dass es nicht darum geht, das richtige Spielzeug zu finden, sondern dass es darum geht zu gucken, was interessiert mein Kind gerade? Wo krabbelt es immer wieder hin? Oder wo geht es immer wieder hin? Und wo beschäftigt es sich ganz lange mit? Und dann zu gucken, was habe ich denn in meinem Haushalt, was da irgendwie so ähnlich ist? Das ist ja auch das, was wir im Pickup
Ja,
so
genau.
machen,
Ja.
definitiv. Das heißt,
Ja.
nicht ich als allmächtige Mutter denke mir, was könnte gerade toll sein, sondern ich beobachte mein Kind und gucke mich dann bei mir zu Hause um, was habe ich denn da? So,
Ja, genau.
genau, was könnte gerade dieser Lernerfahrung, entweder wie du das mit den Schraubverschlüssen, das heißt dieser Feinmotorik, dieser feinen Greifentwicklung, was habe ich denn noch bei mir zu Hause, woran das Kind das ausprobieren könnte? So, ohne Spielzeug zu kaufen, das heißt sich wirklich umzugucken, das ist ja auch das, was wir im Pickup wirklich immer wieder sagen, die Küche ist einfach echt der allerbeste Ort, um wirklich tolle Dinge, ja, und tolle Dinge zu finden. Mensch, sag doch mal, heißt denn jetzt dieser, du hast das ja eben schon gesagt, das heißt, wir müssen jetzt nicht unsere ganzen Spielsachen so wegwerfen, die wir zu Hause haben. Kennst du, oder was würdest du sagen, gibt es so herkömmliche Spielmaterialien, Spielzeuge, die du oder die so aus der Sicht der Montessori-Pädagogik trotzdem sinnvoll sind. Kennst du da welche?
Ja, also ich bin großer Fan von Open-Ended-Toys, also alles, was für das freie Spiel den Kindern dient. Das sind Holzbausteine in jeder Form, aber auch Lego oder Duplo, weiß nicht, ob man jetzt die Marke nennen darf, und Magnetbausteine, Eisenbahnsets, also alle diese Dinge, die den Kindern viele, viele Spielmöglichkeiten geben und das auch über, ja, teilweise von Baby bis zum Schulkind im Einsatz sind, oder Holzfahrzeuge und Tiere, und damit können sie so wunderbare Spielwelten erschaffen. Sie finden auch immer, je nach Altersstufe neue Herausforderungen, die sie damit bewältigen können. Und gerade jetzt als Mama von mehreren Kindern in unterschiedlichen Altersspannen, erlebe ich das als wahnsinnig wertvoll, dass man ein paar wenige Spielmaterialien hat, wo dann jedes Kind in den unterschiedlichen Altersstufen andere Dinge damit anfangen kann. Ja, zum Beispiel ein Klassiker sind auch diese Kinderspielküchen. Würde ich sagen, die braucht es überhaupt nicht. Es reicht ein Regal, auf dem man ein paar Töpfe packt, Schopflöffel oder Kochlöffel, verschiedene Gefäße, Döschen und ja, eine Kiste mit Kastanien oder anderen losen Parts. Das ist meistens viel, viel interessanter als irgendwas Vorgefertigtes. Also zum Beispiel sind diese, das sieht oft für uns Eltern so hübsch aus, so Miniaturdinge wie ein Toaster aus Holz für die Spielküche. Da bin ich ja selbst auch oft verleitet, das zu kaufen. Aber meine Erfahrung sagt, die Kinder spielen da überhaupt nicht damit, weil was sollen sie damit spielen? Damit kann man eigentlich nur einen Toast in was hineinstecken und dann passiert irgendwie nichts. Und Kinder spielen ganz anders. Und ich glaube, das ist auch so wertvoll in der Auswahl der Spielmaterialien, dass man da reduziert, damit, ja, für Kinder ist ein Holzblättchen, ist das an einem Tag der Toast, am nächsten Tag ein Kanu oder ein Sprungbrett. Ja, das habe ich von meinen Kindern gelernt, dass es da, ja, weniger ist da definitiv mehr.
Lass uns vielleicht nochmal, vielleicht ist das für die Eltern auch ganz, ganz gut umsetzbar, nochmal sammeln, ob dir spontan was einfällt, was du mal an Spielzeug irgendwie gesehen hast oder was du vielleicht sogar geschenkt bekommen hast, für deine Kinder, wo du dachtest, pff, was sollen sie damit? Also die Frage, gibt es Spielzeuge, die Kinder nicht in ihrer Kreativität so beflügeln, wo sie irgendwie echt gerne mitspielen und dann auch lang anhaltend mitspielen, sondern die eigentlich vielleicht sogar genau den gegenteiligen Effekt haben, die so bremsen. Also hast du da gerade ein Bild, fällt dir da was ein? So von so richtig No-Go-Spielzeugen?
Ja.
Ja.
Und für mich fällt da irgendwie alles in diese Kategorie, was blinkt, was Geräusche macht, was irgendwie aufregend ist. Und die Kinder ja, die werden schon in den Bann gezogen von diesen Spielsachen und auch somit scheinbar, zumindest für kurze Zeit, auch gut beschäftigt oder ja, ruhig gestellt, weil sie dieses Ding so faszinierend finden. Aber eigentlich bewirkt es den Gegenteil. Also die Kinder sind davon überreizt, auch oft überfordert, weil ja das so ein Eigenleben hat, dieses Ding vielleicht. Und sie werden dann durch das Spiel eher unruhiger und reizbarer und können sich nicht lange damit beschäftigen.
Würdest du das unabhängig vom Alter der Kinder so sehen oder ist das, bezieht sich das jetzt hier so auf die ersten 3 Jahre oder so?
Ja, also ich würde es auf alle Fälle auf die ersten 6 Jahre
Ah,
ausdehnen.
okay,
Das
guck
ist
mal.
jetzt so das Alter, was ich einfach als Mama bisher miterlebt habe. Und also ich muss wirklich sagen, wenn man den Kindern den Raum lässt und die Umgebung entsprechend ist, dass sie ins Spiel versinken dürfen und diese freien Materialien zur Verfügung haben, ich hätte das auch nicht für möglich gehalten, dass sie da sich so lange und ausdauernd immer wieder mit denselben Dingen beschäftigen. Es ist auch, ja, in der Anschaffung sind vielleicht schreckt das manchmal ab, dass so ein Holzbaukasten auf den ersten Blick sehr teuer ist. Aber wenn man dann überlegt, wie ewig lange sie damit beschäftigt sind, zahlt sich das total aus. Und man braucht auch gar nicht so viel. Sie nehmen immer wieder dieselben Dinge her. Und
Ja.
das, glaube ich, macht so das aus, wenn man sich überlegt, ein Spielzeug anzuschaffen, dass man sich denkt, okay, wie lange können die Kinder damit spielen? Auf wie viele verschiedene Arten ist das? Ja, weil wir haben auch mal, also meine Kinder geschenkt bekommen, so ein klassisches Feuerwehrauto mit vielen kleinen Dingen aus Plastik. Und ich habe mir gedacht, wow, das wird jetzt der Renner werden. Aber Tatsache, tatsächlich steht es im Regal. Das sehr, sehr lange, weil man kann mit diesem Fahrzeug halt wirklich nur Feuerwehr spielen.
Ja.
Also, ja, ich glaube, das ist so oft noch in unseren Köpfen anders drinnen, als die Kinder in ihrem Spielverhalten agieren.
Ja. Ja, vielleicht ist es so, dass der Handel irgendwie dachte, er tut den Kindern einen Gefallen. Aber tatsächlich hat er nur sich selber einen Gefallen getan, indem wir ganz viele unterschiedliche Fahrzeuge, die nur zu diesem Zweck da sind.
Ja, und es ist
So.
halt auch so, das ist so eine perfekte Welt. Da ist alles so perfekt und dann, das lässt wenig Raum für eigene Ideen.
Ja, und das ist ja, dass diese eigenen Ideen, das ist ja genau das, was Entwicklung bedeutet, was kognitive
Ja.
Entwicklung bedeutet und Lernfortschritt in dem Sinne
Ja.
auch.
Was ich da vielleicht als Mama noch als Tipp geben möchte, ist, da aber auch geduldig zu sein. Also, das kommt, wenn man ihnen da Zeit lässt. Also es ist so, ich glaube, viele geben das sehr früh auf, weil sie sich denken, ach, mein Kind findet nicht in das freie Spiel mit 2 Jahren oder so. Das braucht ein bisschen Geduld und ja, mit 2 Jahren wollen Kinder einfach gerne Gesellschaft haben.
Und
Und
wie geht das bei
ja.
dir in praktisch? Wie geht denn da Geduld haben? Also, das sieht dann ja praktisch so aus, dass die Kinder immer rufen: Mama, 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 kommst du? Mama, Mama, was kann ich spielen? Wie gehst du damit um, wenn du sagst, dass du gelernt hast, Geduld spielt eine Rolle?
Meine Erfahrung ist, dass es manchmal schon reicht, kurz einen Impuls zu setzen, entweder verschiedene Spielmaterialien auf den Teppich zu holen und gemeinsam kurz beginnen, etwas zu bauen. Und da bin ich dann sehr schnell oft überflüssig, weil dann schon die eigenen Ideen sprießen. Oder tatsächlich auch schon einmal was vorbereiten, wenn sie aus dem Kindergarten, Schule, nach Hause kommen, dass dann irgendwie schon mal was bereitsteht, oder mal einfach einen Korb mit Spielzeug in die Mitte stellt.
Okay.
Ja,
Das ist,
und
glaube ich, eine schöne Idee. Das ist, glaube ich, eine schöne Idee, Dinge nicht weggeräumt zu haben, sondern zu präsentieren tatsächlich. Das scheint, glaube ich, eine große Rolle zu spielen.
ja,
Ja.
zeigt meine Erfahrung.
Ja, was und
Und
das.
auch so, vielleicht nochmal so den Bogen zu spannen zu den Aktivitäten oder Angeboten für die Kleinsten auf Tabletts. Auch da glaube ich, dass viele dann sich denken, okay, man hat jetzt so 2, 3 Tabletts angeboten und die Kinder sind jetzt beschäftigt. So ist es leider auch nicht. Also auch da wollen sie gerne, dass man dabei ist und es ist so. Die Rolle, die man dann hat, ist so ein passives Begleiten, würde ich sagen. Also einfach dabei zu sitzen, ja, zuzuschauen, beobachten, aber ganz, ganz wichtig, ohne richtig präsent zu sein, also ohne zu sprechen, ohne zu unterbrechen, ohne, ja, irgendwie das Gefühl zu haben, wenn das Kind jetzt nicht sofort den Ring auf den Stab auffädeln kann. Das muss man auch irgendwie lernen, das auszuhalten, abzuwarten und nur zu beobachten. Das glaube ich ist auch was. Also so diese Haltung, wie begleite ich mein Kind bei diesen Tätigkeiten, sich da ganz bewusst zurückzunehmen, ist ganz, ganz wichtig. Und mir passiert das auch oft und dann denke ich mal, oh je, ja, reflektiere ich dann, okay. Jetzt war ich zuvor schnell immer eingreifen. Wir Erwachsene sind da oft sehr schnell, ihnen Dinge vorwegzunehmen, weil wir ihnen natürlich helfen wollen, aber da liegt ganz viel in diesem Zurücknehmen, ganz viel Wert.
Ja, ich glaube, so in einer, von einer, so von einer, vom Prinzip her nennen wir das so kindgeführt oder elterngeführtes Spiel. Nicht? So, das
Ja.
sage ich meinem Kind, pass auf, damit macht man das und das und das und das muss man so und so. Nee, so musst du das nicht machen, das musst du, ja, so musst du das machen, genau. Also einfach
Ja,
nicht
das
elterngeführt.
ist schon ja anstrengend, wenn ich das jetzt von dir höre, finde ich.
Das habe ich mit Absicht gemacht. Ja. Oder bin
Ja,
ich kindgeführt? Das heißt, gucke ich, was macht mein Kind damit und denke, ah ja, so kann man auch so machen. Ich hätte jetzt mit den Bausteinen was anderes gemacht, aber ja, man kann das auch so machen und die auf dem Teppich so einzeln hinsetzen und kann man auch machen. Also folge ich meinem Kind im Spiel. Das ist
ja,
auch was, also ich
total.
habe das in meiner Ausbildung gelernt und habe gedacht, oh, wie großartig ist das denn tatsächlich?
Ja, und eigentlich auch die viel angenehmere Rolle,
Ja.
finde ich als Mama.
Ja, sehe ich
Ja.
auch so. Ich habe noch zwei Fragen, Johanna, die ich ganz wichtig finde. Und dann könnte ich, glaube ich, noch ganz lange mit dir reden. Aber die zwei Fragen finde ich noch ganz wichtig. Einmal, wenn wir jetzt so Eltern gecatcht haben, die denken, oh, das ist ja echt richtig, richtig interessant. Gibt es Seiten, gibt es Literatur? Wo können wir uns gut und umfassend darüber informieren? Gibt es da irgendwas, was dir spontan einfällt? Das können wir auch gerne in die Shownotes dann bringen. Aber gibt es irgendwas, wo du denkst, boah, das würde ich unbedingt empfehlen?
Ja, es gibt, finde ich, drei ganz tolle Bücher. Und zwar heißen die Montessori für Eltern und Montessori Baby und Montessori Kind. Und jetzt schaue ich gerade, wer das geschrieben hat.
Maria Montessori hat es nicht geschrieben, wahrscheinlich. Sonst
Nein.
müsstest du nicht drüber nachdenken.
Genau, von Simone Davis.
Okay.
Dein Montessori-Kind und dann gibt es das Buch Montessori-Baby und Montessori für Eltern. Und das sind ganz, also das finde ich jetzt ganz eine tolle Literatur. Erstens, weil es sehr kurze Kapitel sind. Also ich als Mama, ich schaffe kaum ein Buch zu lesen, aber da kann man gut nachschlagen. Und es sind hinten immer für die Altersstufen und das Interesse passende Aktivitäten und Vorschläge gegeben. Oder auch eben, wie man sein Zuhause ja, gut adaptieren kann. Also das finde ich wirklich sehr wertvoll, diese Bücher. Auch wenn man noch sonst kein Montessori-Wissen hat.
Okay, toll. Ich werde das einfach in die Shownotes noch mit den Namen noch mal reinbringen. Dann könnt ihr euch das angucken oder besorgen. Und die letzte Frage, und da freue ich mich am meisten drauf, ist genau, vielleicht, ich bin ganz gespannt. Also, was macht, liebe Johanna, aus deiner Sicht dieser Montessori-Ansatz oder dieser Montessori-Gedanke für dich als die bessere Art und Weise, mit Kindern zu leben oder mit Kindern zu spielen? Was ist der Vorteil von dem, was du uns gerade hier so schön beschrieben hast? Kannst du das greifen?
Ja, für mich ist es so ganz wesentlich, die Kinder zu jedem Zeitpunkt ihrer Entwicklung als weitaus kompetenter anzusehen, als wir das oft tun. Das beginnt schon bei den Babys, dass man sie einfach von Anfang an ernst nimmt und ihre Bedürfnisse wahrnimmt und auf ihre Interessen eingeht und sie dabei liebevoll und respektvoll begleitet. Ich sehe da meine Aufgabe als Mama darin, ja, sie zu begleiten, auf ihre Interessen einzugehen, und sie bedingungslos zu lieben.
Das ist ein toller Schluss. Ja, ey, ganz toll. Ich glaube, da haben wir gerade echt ein richtig schönes Bild gemalt und das schön, schön rund hinbekommen. Da gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Oder wo du denkst, oh, das müsste ich eigentlich nochmal ergänzen oder nochmal schreiben?
Ja, ich habe auch gerade nachgedacht, ob wir zu sprunghaft waren. Ich finde es gar nicht so einfach, das so präzise rüberzubringen. Aber ich würde so vielleicht sagen, es sind so zwei Dinge, den Kindern viel zuzutrauen, sie einfach mitmachen lassen, teilhaben lassen, ihnen Dinge zuzutrauen, die Umgebung entsprechend vorzubereiten und ja, sie gut beobachten und immer ihre Interessen wahrnehmen. Und ich finde es so schön, die Haltung zu haben, gemeinsam die Welt zu entdecken. Ich lerne auch gerade so wahnsinnig viel mit meinen Kindern, von, ja, den Pflanzen, den Vögeln, den Zusammenhängen der Natur, und ja, so gemeinsam zu lernen.
Ah, ja, das finde ich auch schön. Das finde ich auch schön. Und das unterstreicht ja auch nochmal dieses, was du eben gesagt hast, dass unsere Kinder einfach viel, viel, viel kompetenter sind, als wir annehmen. Also, dass nicht nur die Kinder Lernende sind, sondern dass wir das genauso sein können, wenn wir offen sind für die Dinge, die da so sind.
Ja.
Ja. Mensch, Johanna, ganz herzlichen Dank für den schönen Einblick in die Spielwelt, in die Lernwelt der Montessori-Pädagogik. Und wir hoffen, oder ich hoffe, nein, wir bestimmt, du auch, dass wir echt vielleicht mal einen kleinen, eine andere Sichtweise aufgemacht haben, sich mit Kindern zu beschäftigen oder Kinder zu motivieren, sich selbst mit den Dingen zu beschäftigen, die sie sich selbst aussuchen dürfen. Ganz herzlichen Dank für das schöne Interview.
Danke dir für die Einladung.
Bis dann, Johanna. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. So ein schönes Interview. Also ich bin jetzt letztendlich davon überzeugt, dass wir über die Art, wie wir mit unseren Kindern spielen und das Spielzeugangebot ganz, ganz viel über unseren Alltag bestimmen können und ganz, ganz viel unseren Alltag verändern können mit unseren Kindern. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann mach uns doch bitte und anderen Hörerinnen eine Freude und lass eine Bewertung da. Egal, ob du auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, wo immer du gerade zuhörst. Deine Sterne, deine Bewertung, dein Feedback helfen uns wirklich enorm, noch mehr Leute auf diesen Podcast zu bekommen und noch mehr Leute mit unseren Ideen eine Freude zu machen. Also klick kurz auf Bewerten, das dauert nur ein paar Sekunden. Wir freuen uns drauf. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!